Антон Павлович Чехов, Ванька. Ванька Жуков, ein 9-jähriger Junge, den man vor 3 Monaten zu dem Schuster Aljachin in die Lehre gegeben hatte, legte sich in der Weihnachtsnacht nicht schlafen. Er wartete ab, bis die Meistersleute mit den Gesellen zur Frühmesse gegangen waren und holte dann aus dem Schrank des Meisters ein Fläschchen mit Tinte und einen Federhalter mit einer verrosteten Feder. Dann breitete er ein zerknittertes Blatt Papier vor sich aus und begann zu schreiben.
»Lieber Großvater Konstantin Makaritsch«, schrieb er, »ich schreibe dir einen Brief. Ich gratuliere euch zu Weihnachten und wünsche dir vom lieben Gott alles Gute. Ich habe ja keinen Vater und keine Mutter mehr, und nur du allein bist mir geblieben.«
Banker ließ den Blick zu dem dunklen Fenster schweifen, in dem sich der Schein der Kerze spiegelte, und stellte sich lebhaft seinen Großvater Konstantin Makaritsch vor, der bei den Herrschaften Jevarjow als Nachtwächter in Diensten steht. Er ist ein kleiner, hagerer, aber ungewöhnlich beweglicher Greis von 65 Jahren, hat ein ewig lachendes Gesicht und die Augen eines Trinkers. Tagsüber schläft er in der Gesindeküche oder schäkert mit den Köchinnen herum. Nachts aber geht er um den Gutshof herum und schlägt an sein Klopfholz. Hinter ihm trotten mit gesenktem Kopf die alte Hündin Kastanka und der junge Rüde Vion, der ein ganz schwarzes Fell hat. Dieser Vion benimmt sich ungewöhnlich respektvoll und freundlich, aber niemand vermag sich besser anzuschleichen und einen am Bein zu packen, in den Erdkeller einzudringen oder einem Bauern ein Huhn zu stibitzen als er. Jetzt steht der Großvater wohl am Tor, blinzelt zu den grellroten Fenstern der Dorfkirche hinüber und schwatzt mit dem Hofgesinde, wobei er in seinen Filzstiefeln von einem Bein aufs andere tritt. Sein Klopfholz hat er an den Gürtel gebunden. Er klatscht in die Hände, kichert greisenhaft und zwickt bald das Stubenmädchen, bald die Köchin. Das Wetter ist prächtig, die Luft still, durchsichtig und frisch. Die Nacht scheint dunkel, aber man sieht das ganze Dorf mit seinen weißen Dächern und den Rauchfahnen, die aus den Schornsteinen emporsteigen, die vom Reif versilberten Bäume, die Schneewehen. Der ganze Himmel ist besät mit fröhlich blinkenden Sternen und die Milchstraße zeichnet sich so deutlich ab, als habe man sie vor dem Fest gewaschen und mit Schnee abgerieben. Vanya seufzte auf, tauchte die Feder ein und schrieb weiter.
»Gestern habe ich Prügel bekommen. Der Meister hat mich an den Haaren auf den Hof gezerrt und mich mit dem Spannriemen verprügelt, weil ich nämlich sein Kind in der Wiege schaukeln sollte und dabei eingeschlafen bin. Und vorige Woche befahl mir die Frau, einen Hering zu putzen. Da habe ich am Schwanzende angefangen, da hat sie mir den Hering genommen und ihn mir in den Mund gestopft. Die Gesellen necken mich immer. Sie schicken mich in die Kneipe nach Wodka und verlangen von mir, dass ich der Meisterin Gurken stehle. Und der Meister schlägt mit allem zu, was ihm gerade in die Hände kommt. Das Essen ist auch nichts. Morgens gibt es Brot, zu Mittag Grütze und am Abend ebenfalls Brot. Und was Tee ist oder Kohlsuppe, die essen die Meistersleute selber. Schlafen muss ich auf dem Flur. Und wenn das Kind weint, dann kann ich gar nicht schlafen. Dann muss ich die Wiege schaukeln. Lieber Großvater, sei um Gottes Willen so gut und hol mich wieder nach Hause ins Dorf. Hier kann ich es nicht aushalten. Ich bitte dich auf Knien. Ewig will ich für dich zu Gott beten. Hol mich fort von hier, sonst sterbe ich.«
Banka verzog den Mund, rieb sich mit seiner schwarzen Faust die Augen und schluchzte.
»Ich will für dich Tabak reiben«, fuhr er fort. »Ich will zu Gott beten, und wenn was ist, dann kannst du mich windelweich schlagen. Lieber Großvater, hier kann ich es nicht aushalten. Es ist einfach mein Tod. Ich würde ja zu Fuß ins Dorf laufen, aber ich habe keine Schuhe und ich fürchte mich vor dem Frost. Aber wenn ich groß bin, dann will ich dich dafür ernähren und keiner darf dich beleidigen. Und wenn du stirbst, will ich für dein Seelenheil beten, genauso wie für mein Mütterchen Pelageia.«
»Lieber Großvater, wenn die Herrschaften einen Tannenbaum mit Naschwerk haben, dann nimm für mich eine vergoldete Nuss und leg sie in den grünen Kasten. Bitte das Fräulein Olga Ignatjewa und sag, es ist für Vanka.«
Vanka seufzte krampfhaft und starrte wieder zum Fenster. Ihm fiel ein, dass der Großvater ihn immer mitgenommen hatte, wenn er nach einem Tannenbaum für die Herrschaften in den Wald gegangen war. Das war eine lustige Zeit. Der Großvater ächzte, der Frost ächzte, und wenn Vanka das so sah, ächzte er auch.
Bevor der Großvater die Tanne umlegte, rauchte er ein Pfeifchen, schnupfte ausgiebig Tabak und er lachte den verfrorenen Vanka aus.
Die geschlagene Tanne schleppte der Großvater dann in das herrschaftliche Haus, wo man sich daran machte, sie zu schmücken. Am meisten hatte das Fräulein Olga Ignatjewa zu tun, Wankas Liebling. Als Wankas Mutter Pelageja noch lebte und bei den Herrschaften Stubenmädchen war, da fütterte Olga Ignatjewa Wanka mit Kandiszucker und aus Langeweile brachte sie ihm Lesen und Schreiben bei, lehrte ihn bis 100 zählen und sogar Quadrill tanzen. Als aber Pelageja starb, wurde die weise Wanka zum Großvater in die Gesindeküche abgeschoben und aus der Küche dann zum Schuster Aljachin nach Moskau.
»Komm, lieber Großvater«, schrieb Wanka weiter, »ich bitte dich um Christi Willen, nimm mich fort von hier. Hab Mitleid mit mir, unglücklichem Waisenkind, sonst haut man mich bloß immer, und ich möchte gern richtig essen, und ich habe solche Sehnsucht, dass man es gar nicht sagen kann, und ich weine immerzu. Neulich hat mich der Meister mit dem Schuhleisten auf den Kopf geschlagen, so dass ich hingefallen bin und nur mit Mühe wieder zu mir gekommen bin. Mein Leben ist hin. Ich lebe schlimmer als jeder Hund. Und grüße noch Aljona und den einäugigen Jegorka und den Kutscher und gib niemandem meine Harmonika. Immer dein Enkel Iwan Zhukov. Komm doch, lieber Großvater.«
Wanka faltete das beschriebene Blatt viermal und steckte es in den Umschlag, den er am Vortag für eine Kopeke gekauft hatte. Er überlegte einen Augenblick, tauchte die Feder ein und schrieb als Adresse: »An den Großvater im Dorf.« Darauf kratzte er sich, dachte nach und fügte hinzu: »Konstantin Makaritsch.« Zufrieden, dass man ihn beim Schreiben nicht gestört hatte, setzte er seine Mütze auf und ohne sein Pelzmäntelchen überzuwerfen, rannte er nur im Hemd auf die Straße, rannte bis zum ersten Briefkasten und steckte den kostbaren Brief in den Schlitz. Von süßen Hoffnungen gewiegt, schlief er eine Stunde später bereits fest. Er träumte von einem Ofen. Darauf saß der Großvater, baumelte mit den nackten Beinen und las den Köchinnen den Brief vor. Vor dem Ofen lief Vion auf und ab und wedelte mit dem Schwanz.